Ich lese den Predigtext für heute. 1. Könige 17, die Verse 1 bis 6. Elia, der Prophet aus dem Dorf Tischbe in der Landschaft Gilead, sagte zu Ahab: So gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen falle, bis ich es befehle. Darauf erging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm: Bring dich in Sicherheit, geh nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Kerit. Aus dem Bach kannst du trinken, und ich habe den Raben befohlen, dass sie dir zu essen bringen. Elia gehorchte dem Befehl des Herrn, ging auf die andere Jordanseite an den Bach Kerit und blieb dort. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch, und Wasser bekam er aus dem Bach. Aber weil es nicht regnete, trocknete der Bach nach einiger Zeit aus. Da erging das Wort des Herrn an Elia. Er sagt ihm: Geh in die Stadt Serepta in Phönizien und bleibe dort. Ich habe einer Witwe befohlen, dass sie dich mit Essen und Trinken zu versorgen hat. Elia machte sich auf den Weg und ging nach Serepta. Als er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Bring mir doch etwas Wasser, bat er sie. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring auch etwas Brot mit. Doch sie sagte: So gewiss der Herr, dein Gott lebt, ich habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Danach müssen wir sterben. Elia erwiderte: Geh heim und tu, was du vorhast, aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus. Den Rest kannst du für dich und deinen Sohn zubereiten. Hab keine Angst, denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regnen lasse. Die Frau ging und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und wirklich hatten die drei jeden Tag zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegte nicht, wie der Herr es durch Elia versprochen hatte. Wer auf Gott vertraut, der braucht sich nicht so zu fürchten. Ja, ein bisschen kitschig, aber ich finde, das würde doch durchaus als musikalische Untermalung unter diese Geschichte passen. Unser Predigtext, das ist so eine richtige biblische Gott-kümmert-sich-Geschichte. Etwas mit Happy End. Etwas, wonach sich super viele Menschen gerade jetzt wahrscheinlich sehen. Eine Geschichte, in der der von Gott beauftragte Prophet sich richtig was rausnehmen kann und sich trotzdem nicht zu fürchten braucht, weil Gott alle Handgriffe auf ihn mal eben so aus dem Handgelenk abwehrt und ihn in Sicherheit bringt. Und was rausnehmen, das tut Elia sich wirklich. Am Anfang des Textes erfahren wir, dass er vor Ahab auftritt und eine der schlimmsten Hungersnöte des Landes vorhersagt. Denn wenn kein Regen fällt, dann kann nichts wachsen, was man essen kann. Und Ahab, das ist nicht irgendein Nachbar, mit dem er die Wettervorhersage bespricht, sondern Ahab, das ist der König des Nordreich Israels. Und dazu aus jüdischer Sicht noch der so ziemlich schlechteste, den Israel je hatte. Denn Ahab und seine phönizische Frau Isabel, da unter denen wurde der Baalskult in Israel zur Staatsreligion. Und alle, die an Jahwe festhalten wollten, die wurden unterdrückt und verfolgt. Elia ist also sowieso schon einer der letzten Standhaften und muss jetzt mit seinem sowieso schon schlechten Stand auch noch in Ahabs Thronsaal auftauchen. Und da etwa dann auch nicht als unterwürfiger kleiner Bittsteller, sondern mit richtig breiter Brust und versucht, sich über den Glauben des Königs lustig zu machen und die Strafe Gottes anzukündigen. Denn wenn man die Hintergründe dieses Textes kennt, wird einem klar: Nichts anderes macht Elia hier, wenn er sagt, der Regen bleibt aus. Er macht sich lustig. Er drückt damit aus: Dein Gott Baal, lieber König, dein Gott Baal und seine Nebengöttin Aschera, das sind Schwächlinge. Ihr betet sie an, weil sie Götter für Regen, Wind und Fruchtbarkeit sind. Aber ich zeige euch, dass sie nur Witzfigürchen aus Gold und Holz sind. Denn selbst wenn ihr ihnen euren ganzen Besitz opfern würdet und wenn ihr euch beim Beten an sie auf den Kopf stellen würdet, ihr seid völlig hilflos, genauso wie sie völlig hilflos sind. Denn erst wenn ich, der Diener Jahwes, es befehle, erst dann wird wieder Regen fallen. Da braucht man schon eine Menge Mut und Gottvertrauen, um sich mit so einer Botschaft vor einem rachsichtigen König hinzustellen. Aber das ist es ja wert. Schließlich ist das himmlische Bonuspunkteheft danach ordentlich gefüllt. Und das lohnt sich, denn während alle anderen hungern, sitzt Elia gemütlich am Bach Kerit und wird von Gott mit einer Art himmlischen Rabenlieferando versorgt. Naja, und als es damit dann nicht mehr klappt, gibt es Brot aus einem unendlichen Getreidevorrat bei einer netten Witwe und ihrem Sohn. Alles bereitgestellt von einem großzügigen und dankbaren Gott. Deshalb keine Angst, wer auf Gott vertraut, der braucht sich nicht zu fürchten. Wer genug Bonuspunkte sammelt, der kriegt danach auch die Prämie ausgezahlt. Ein netter Badeurlaub am Fließgewässer mit All-You-Can-Eat-Buffet. Läuft doch. Oder etwa nicht? Und wenn ja, wenn das so läuft, wenn es bei Elia wirklich so ablief, warum läuft das denn bei mir nicht so? Ich meine, ich stelle mich zwar nicht vor einen rachsichtigen König, aber ich tue da auch eine Menge für Gott. Ich investiere doch auch meine Kraft und meine Freizeit für ihn. Ich bete doch auch an und versuche ihm zu vertrauen. Ich meine, ich muss doch auch die Blicke und Sprüche der Kollegen erdulden. Wieso ist es bei mir nicht so einfach? Wieso bleibt es bei meinen Kämpfen und immer nur Frustration? Wieso habe ich immer nur fehlende Zeit, um allen gerecht zu werden? Wieso krieg ich nicht mal einen All-You-Can-Eat-Badeurlaub? Wieso ist es bei mir nicht so leicht? Wo ist die Komplettversorgung? Wo ist die Komplettversorgung gerade für die, die jetzt alles verloren haben? Wo war ihr Schutz? Ich weiß nicht, ob ihr diese Fragen kennt. Gerade dieses, wieso ist es nicht einfacher, die kenne ich. Auch wenn ich weiß, dass meine Sorgen nichts sind im Vergleich zu dem, was Menschen in unserer Region gerade durchmachen. Und ich sehe diese Geschichten und ich sehe sie jetzt gerade noch mal mehr, wo Gottes Leute alles auf dem Silbertablett kriegen, wo Menschen satt werden, die nicht so viel investieren wie ich und andere. Und ich frage mich, warum krieg ich nicht die Vollversorgung? Und das frustriert mich. Und das lässt mich zweifeln an mir selbst, ja, und manchmal auch an Gott. Also, wieso ist es nicht einfacher, Christ zu sein? Wieso führt Mitarbeit und Engagement nicht automatisch zu geistlicher und physischer Vollversorgung? So wie so in dieser Geschichte. Wieso Elia und nicht ich? Wieso kriegt er die Vollversorgung und nicht ich? Wieso wird es ihm so leicht gemacht? Wenn ich mich in meinem Neidkarussell drehe und da drin bin, dann muss ich mich selbst ermahnen, einfach mal auf die Bremse zu treten, um sich diese Sache mal wirklich genauer anzuschauen. Weil ist es denn wirklich so? Kriegt Elia wirklich alles, was er sah, sich wünscht, hinterhergeworfen, nur weil er einmal mutig war? Nein, kriegt er nicht. Das ist ein verzerrtes Bild, das hier rein gar nicht zu diesem Text passt. Denn diese Vollversorgung und Ende gut, alles gut Mentalität, die gibt es in der Bibel und auch in der Bibel nur sehr, sehr selten. Meistens bleibt es für die Boten und für die Jünger Gottes sehr herausfordernd in ihrem Leben. Und gerade Elia ist dafür ein Paradebeispiel. Gerade bleibt es ihm, bei ihm bleibt es die ganze Zeit eine Grenzerfahrung und bleibt weit weg von dem entspannten Urlaub. Das ist sogar das Gegenteil von einem Urlaub. Wenn wir uns den Text mal genau anschauen, dann merken wir, Gott, der mutet Elia eine Menge zu. Denn Elia bekommt zwar zusagt, geh zu dem Bach Kerit, da kümmere ich mich dann um dich, da versorge ich dich. Und er tut das auch und vertraut Gott. Aber trotzdem muss er ja zusehen, wie auch dieser Bach sein Wasser verliert. Das Wasser, das er trinken muss, das wird immer weniger und immer schlammiger, bis es am Ende dann ganz verschwunden ist, ohne dass Gott etwas dafür tut und dagegen tut vor allem. Und auch dieser himmlische Lieferando-Service mit Brot und Fleisch hat einen ganz, ganz großen Haken, nämlich den Lieferanten. Raben, das sind für Juden zutiefst unreine und schmutzige Tiere. Essen von ihnen bekommen ist niemals ein Festessen, sondern bei diesem Essen bleibt immer ein negativer Beigeschmack. Von Raben ernährt werden, das ist wie das Essen aus der Mülltonne zusammensuchen. Es macht zwar satt, aber nach einem gemütlichen Abend im Restaurant fühlt sich das ganz sicher nicht an. Das ist überhaupt kein Traumurlaub. Und bei seinem zweiten Ziel auf der Fluchtroute, da wird's für ihn sogar noch schlimmer. Denn Gott schickt Elia nach Sarepta. Das war kein jüdisches Dorf, schön am Waldrand gelegen, wo er von einer gut situierten Priesterfamilie versorgt wird. Sondern Sarepta, das war die Hauptstadt von, das war die Geburtsstadt, die Heimatstadt von Königin Isabel. Dieser Ort, der lag im Zentrum des Baalskult. Wenn man so will, war das die Höhle des Löwen. Und wäre das schon nicht schlimm genug, ist seine Versorgung da auch noch von einer Witwe abhängig. Witwen waren Frauen ohne zugesichertem Einkommen. Die waren selbst abhängig von der Versorgung durch ihre Familie und bewegten sich eigentlich grundsätzlich schon so an der Grenze zum Hungrigsein. Und auf dieses wackelige Konstrukt muss Elia vertrauen. Aber er macht das und er macht sich auf den Weg. Und wäre das schon nicht herausfordernd genug, kriegt er da, kaum ist er angekommen, dann schon den nächsten Tiefschlag verpasst. Denn als er die Witwe anspricht und ihr sagt, hallo, ich bin Elia, Gott hat mich angemeldet mit Vollperson, wo bleibt denn das Essen? Da antwortet ihm die Witwe, Brot, Essen, habe ich keins. Nur noch so einen kleinen Rest und von dem bereite ich jetzt für mich und meinen Sohn die letzte Mahlzeit vor. Danach werden wir verhungern, danach müssen wir sterben. Aber wenn du willst, da kannst du gerne mitmachen. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir. Versetzt euch mal in Elias Situation. Stellt euch mal vor, ihr macht euch auf den Weg im Vertrauen auf Gott. Ihr erfüllt eine große Aufgabe für Gott und ihr vertraut auf euer Happy End. Und immer wieder bleibt es eng. Und immer wieder wird euer Vertrauen so richtig herausgefordert. Immer wieder ist es weniger als erhofft und weniger als versprochen. Und immer wieder ist es ganz weit weg von einem All-Inclusive-Urlaub auf Gottes Kosten. Aber vielleicht liegt genau da das Problem. Vielleicht ist das Problem unsere Erwartung, dass wir alle unsere Disney-Happy End verdient haben und kriegen. Diese Erwartung, dass es mit Gott immer möglichst einfach alles ist. Diese Erwartungshaltung, dass wir wohlverdient sitzen bleiben können und jederzeit rauscht die Platte mit Käseauswahl und Lachshäppchen an uns vorbei. Falls wir das erwarten, dann sollten wir uns mal fragen, warum wir das überhaupt erwarten. Denn dass es auf der Erde so sein wird, das steht nirgendwo in der Bibel. Ich wüsste zumindest nicht, dass das da explizit für uns alle steht. All-You-Can-Eat-Buffet einfach hinsetzen. Ein Freund von mir hat mal in einer Predigt zum Vaterunser etwas gesagt, was auch sehr gut auf die Situation bei Elia passt. Er hat gesagt, im Vaterunser steht, unser täglich Brot gib uns heute. Von Nutella ist da nicht die Rede. Und trotzdem denkt unsere Erwartung die Nutella eigentlich immer mit. Und diese Erwartung, die wird von Gott enttäuscht. Und ich glaube nicht, weil er sie nicht erfüllen könnte, sondern weil uns das gar nicht gut tun würde, wenn er sie erfüllt. Ich meine, wir leben doch im Überfluss. Schon viele Jahrzehnte hier in Europa, gerade in unserem Land. Hat das dazu geführt, dass das Vertrauen der Menschen größer geworden ist? Hat das dazu geführt, dass wir besser mit unserer Schöpfung umgehen können? Ich glaube, die letzte Woche war ein ganz guter Beweis dafür, dass das nicht so ist, dass wir gut mit unserer Schöpfung umgehen können. macht es uns großzügiger mit Menschen, mit unseren Mitmenschen. Jetzt gerade in Extremsituationen vielleicht, aber im Alltag eher nicht. Hat es uns Menschen irgendwie dankbarer gemacht? Die Antwort lautet auch da nein. Aber komischerweise lautet die Antwort für Elia ja. Trotz aller Schwierigkeiten und obwohl kein bisschen Nutella im Spiel ist, ja, Elia ist dankbarer geworden und dankbarer gewesen. Und ja, Elias Vertrauen in Gott, das wurde sogar eher größer, als dass es kleiner wurde, auch wenn bei weitem nicht alles glatt lief. Denn wenn wir uns den Text mal genauer anschauen, dann merken wir, Elia, der macht eine Entwicklung durch zwischen seinen beiden Unterschlupfmöglichkeiten. Am Bach Kerit, da agiert Elia eher passiv. Er geht dahin, guckt sich das an und wird versorgt. Aber bei der Witwe, da tritt er fast forsch auf. Da scheint sein Vertrauen unermesslich zu sein. Das geht schon damals los, dass er in einer Dürreperiode, in der das Wasser knapp ist, einer Frau, die quasi nichts hat, hinterher ruft, hier du, bring mir mal Wasser, Gott hat mich angemeldet. Eigentlich ist das ganz schön frech, oder? Und ganz schön gutgläubig, wenn man bedenkt, dass auch er ja gerade die Erfahrung gemacht hat, dass Wasser weggeht. Und würde das schon nicht reichen, ruft er der Witwe dann auch noch hinterher, ach ja, so ein leckeres Stück Brot, das hätte ich dann auch noch gerne. Und selbst als sie dann sagt, ein Schluck Wasser, den kannst du vielleicht noch haben, aber Brot haben wir nur noch den kleinen Rest, der gerade so für unsere Henkersmahlzeit reicht. Selbst das sorgt für keinen Einbruch bei seinem Vertrauen. Sondern er sagt einfach in tiefstem Vertrauen, mach du mal für mich mit. Ich verspreche dir, das reicht. Wir werden nicht hungern, wir drei. Und das Tolle ist, dieses Vertrauen ist irgendwie ansteckend. Denn auch die Witwe lässt sich darauf ein. Und ihr und Elias Vertrauen, das wird am Ende ja belohnt. Der Vorratsbehälter für Mehl und Öl, der geht nicht alle. Sie haben während der ganzen langen Dürrezeit genug zu essen und zu trinken. Ein großes Wunder Gottes versorgt sie. Die Frage ist hier nur, was bedeutet das jetzt für uns? Was ist die Aussage dieses Textes für unseren Glauben? Ist die Aussage des Textes, gib nicht auf, vertraue einfach weiter, bleib dran, auch wenn es Rückschläge gibt. Gott lässt euch nicht alleine und am Ende bekommt ihr dann wirklich alle groß aufgetischt? Ja und irgendwie nein. Ja, Gott lässt euch nicht allein. Aber nein, das Leben in Reichtum und Überfluss, das folgt daraus nicht automatisch. Denn auch hier gibt's ja Brot und Wasser, aber keine Cola und Nutella. Und deshalb ist das Evangelium dieses Textes auch ein anderes. Es lautet, Gott ist da. Von seiner Nähe ist immer genug da. Und wer auf Gott vertraut, ja, der wird versorgt mit dem, was er zum Leben braucht. Aber es ist trotzdem manchmal schwer. Das ist die Botschaft des Textes. Die Botschaft lautet, du bleibst versorgt von Gott. Aber Glauben bedeutet eben nicht, dass es leicht ist und von selbst läuft. Ganz im Gegenteil, Glaubensleben ist ein Leben voller Herausforderungen. Und ich glaube, wir können sagen, zum Glück ist es das. Denn wie langweilig und göttlich manipulativ wäre es, wenn Gott als Bestechung jeden Anstieg einebnet. Und wie wenig frei wäre das eigentlich. Aber egal, wie groß die Herausforderung ist, eines bleibt. Gott ist da. Und er will dich tragen und versorgen. Egal wie schlecht die Umstände sind, die Basis seiner Liebe und Versorgung, die geht nicht leer. Da ist nicht immer Nutella und schon gar nicht all you can eat. Ja, und manchmal ist das auch wirklich harte, schwere Kost, die wir zu essen haben. Aber er ist da. Und ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, diesen Text so zu verstehen, wie man ihn zusammenbringen kann mit dem, was in der letzten Woche passiert ist. Gott ist da auch bei den Menschen, die gerade so viel verloren haben und die traurig sind. Gott lässt sie nie ganz alleine. Und er will sie versorgen mit dem, was sie zum Leben brauchen. Und für alles andere dürfen wir helfend eintreten und ein bisschen Nutella dazu tun. Amen.